Überdosis Digital, der Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit, powered by CodeCamp N.
Wir sind Doro und Kilian. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Überdosis Digital. Diesmal zu Gast bei uns ist Silke Kopp. Sie ist erfolgreiche Gründerin und digitalisiert mit ihren Startups die Pflegebranche. Wie sie das genau macht und welche Hürden diese Branche bereithält, erfahrt ihr in dieser Folge.
Hallo Silke, schön, dass du heute da bist und bei uns als Gast auftrittst. Wenn du kurz unseren Hörern und uns kurz anschneiden würdest, deinen Lebenslauf, was du machst und wer du bist.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Lebenslauf ist sehr gründergeprägt, würde ich im Vorfeld sagen. Also ich habe immer schon während des Studiums gegründet. Ich bin Gesundheitsökonomin, habe meinen Master letztes Jahr abgeschlossen. Und das war so der Einstieg, also Gesundheitsmanagement habe ich im Bachelor studiert. Und da war unser Studiengang auch sehr gründungslastig, muss ich sagen, und sehr marketinglastig. Und da hat es mir schon in den Fingern gekribbelt. Und da mussten wir einen Businessplan schreiben als Prüfungsleistung. Und wir hätten egal, was für ein Business nehmen können. Ich habe mich dann für die Pflegebranche entschieden, weil schon damals, also vor 7 Jahren, sah schon sehr kritisch aus, was die Pflegekräfte angeht. Und auch jetzt sprechen, also wir sprechen schon von ein paar Jahren vom Pflegenotstand. Durch Corona hat sich das jetzt noch mal ein bisschen verschärft. Aber schon damals war bekannt, dass es einen Mangel gibt. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch sinnvoll, osteuropäische Pflegekräfte nach Deutschland zu rekrutieren. Und das war dann so der Einstieg. Ja, bis ich jetzt beim zweiten Unternehmen gelandet bin. Wir machen eine Software für Pflege-Azubis und versuchen da die Ausbildung zu digitalisieren. Ja, und nebenbei beschäftige ich mich viel mit der Pflege, gebe Vorträge zum Thema Digitalisierung in der Pflege, werde sogar Ende des Jahres die Studenten des ersten Studienganges digitale Pflege unterrichten und da freue ich mich total drauf.
Ja, du meintest, du hast im Studium schon gegründet. Woher kommt die Passion bei dir für das Entrepreneurship? Sind deine Eltern auch Unternehmer oder ja, bist du da einfach durch das Studium dazugekommen?
Also meine Eltern sind nicht Unternehmer. Meine Mama ist Altenpflegerin. Ich glaube, sie hat also den Impuls gesetzt, mich mit der Pflege auseinanderzusetzen, weil sie mich schon sehr früh mitgenommen hat in ihre Einrichtung und mir gezeigt hat, wie wir eigentlich die Arbeit einer Pflegekraft unterschätzen. Und da bin ich eigentlich dann auch hängen geblieben, 2-3 Jahre. Aber Gründer jetzt in meiner Familie nicht wirklich, würde ich sagen. Also das Interesse wurde mir tatsächlich erst während der Studienzeit mitgegeben.
Okay, sehr cool. Und dein erstes Startup, wie lang war die auf dem Markt? War die schon am Markt oder wie lange... Ja, habt ihr da gegründet?
Also ich habe mit einer Kollegin dann gegründet und 2015 war das und bis heute gibt es das Unternehmen noch. Dumanica GmbH, nur dass wir zwischendrin dann das Geschäftsmodell gewechselt haben. Also die Rekrutierung der Pflegekräfte, die lief sehr gut und die Nachfrage ist ja bis heute noch unendlich. Man kann gar nicht die Nachfrage an Personal decken. Nur irgendwann habe ich gemerkt, das kann auch nicht die Antwort für den Pflegenotstand sein. Also wir können nicht permanent irgendwie ausländische Pflegekräfte rekrutieren, weil die haben auch einen Mangel. Also hauptsächlich kamen die Pflegekräfte aus Rumänien und ich muss sagen, auch da herrscht ein Pflegekräftemangel und irgendwann ist es ethisch einfach nicht mehr vertretbar. Plus natürlich kamen auch sehr, sehr viele Probleme auf einen zu, also das ist auch nicht zu unterschätzen. Was da an verrückten Sachen passiert ist, also zum Beispiel, dass man auf die Pflegekraft wartet und ihr ein Flugticket bucht und alles und dann ist sie nicht mal in den Flieger gestiegen und dann stehst du da am Frankfurter Flughafen und es kommt einfach niemand. Also solche Extremfälle sind natürlich auch passiert, oder? Dass die Pflegekräfte falsche Angaben gemacht haben in ihrem Lebenslauf, dass sie 10 Jahre Pflegeerfahrung angegeben haben, dabei nur die minimalsten und leichtesten Pflegesachen gesehen haben und dann total erschrocken waren, dass sie dann wirklich Hals über Kopf wieder abgereist sind, ohne jemandem Bescheid zu geben und dann auch nicht mehr erreichbar. Also die Palette ist ziemlich groß. Ich habe mich da mit einem sehr, sehr großen Pflegestartup unterhalten, die das sehr, ja, sehr groß aufgezogen haben, die Vermittlung von 24-Stunden-Kräften und die haben meine Erfahrung weitaus überboten. Also bei denen kam noch tote Pflegekraft, also dass die Pflegekraft dann in Deutschland gestorben ist und. Also es ist verrückt einfach, was passiert.
Okay, man muss also sehr flexibel bleiben auf jeden Fall.
Und auf alles reagieren. Also so einfach ist es nicht. Ich merke es immer, dass da so eine Goldgräberstimmung nach wie vor herrscht, dass man sagt, hey, in Deutschland gibt es ja gar keine Pflegekräfte oder wenig, der Mangel ist präsent und allen bewusst, das ist doch total easy, hier Pflegekräfte zu vermitteln. Ja, im Kopf und auf Papier sehen Ideen immer super aus, bis man dann sie versucht, ja, durchzuführen, dann merkt man, das ist dann doch nicht mehr so einfach. Ja, also alles gut. Ich habe da vorzeitig den Stecker gezogen. Was heißt den Stecker gezogen? Wir haben dann umgeswitcht. Also wir haben gemerkt, der Bedarf, nicht nur die 24-Stunden-Pflege ist ein großer Bedarf. Das heißt, die Pflegekraft ist wirklich von morgens bis abends da, sondern auch die stundenweise Betreuung von Senioren. Und das geben wir jetzt bis heute Abend durch eigene Mitarbeiter, die stundenweise Senioren besuchen.
Okay.
Und beschäftigen.
Okay, also so schlimm kann die Erfahrung beim ersten Startup ja nicht gewesen sein, wenn du gleich das zweite noch gegründet hast.
Nein.
Wenn wir nochmal darauf ein bisschen eingehen, wie heißt euer Startup? Mit wem hast du gegründet? Und nochmal genauer darauf eingehen, was genau ihr macht.
Ja, das Startup, also das Unternehmen heißt Health & Bits GmbH. Einfach aus dem Grund, weil wir verschiedene Sachen schon ausprobiert haben, was in Technologien reingeht. Wir sind mit einem Chatbot eigentlich gestartet letztes Jahr. Und zwar hat der per Spracheingabe die Pflegeerstanträge ausfüllen können. Da gibt es nämlich einen richtig großen Bedarf bei den Angehörigen, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen unterstützen und pflegen. Das ist nicht nur die Pflege an sich, dass sie total aufwendig ist, sondern vor allem der bürokratische Aspekt, also der Papierkram, wie man so schön sagt. Und ich habe mir selber die Pflegeanträge angeschaut und teilweise ist wirklich nicht verständlich, welche Angaben jetzt zu tätigen sind. Spricht man im Antrag jetzt von mir als Person, die meine Oma pflegen möchte, oder spricht man jetzt von meiner Oma? Und solche Dinge haben wir dann mit dem Chatbot behoben, sind ziemlich weit gekommen, was Preise angeht. Wir haben beispielsweise beim Preisträger des Healthcare Hackathons letztes Jahr in Berlin unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministeriums. Aber es ist nicht weitergegangen, weil wir keinen Zahler gefunden haben. Also wir hatten dann keinen Business Case. Und leider ist es in Deutschland noch nicht so, dass man trotzdem investiert oder Investoren hat, die an die Idee glauben. Man braucht direkt irgendwie Umsätze oder also man hätte es validieren müssen und an dem Punkt hätten wir, also über den Punkt sind wir nicht hinausgekommen. Ja, und dann kam die Idee mit Health & Bits. Da haben wir direkt eine Förderung bekommen und das hat es natürlich total einfach gemacht, weil wir Geld hatten, womit wir Programmierer zahlen können. Also da wiederum geht es um eine Lösung, weil irgendwie müssen wir den Pflegenotstand bekämpfen oder ihn abfangen und das geht nur, indem wir unsere Pflegeausbildung uns darauf fokussieren und die vereinfachen. Und was wir jetzt gemerkt haben, also sind wir live gegangen, dass das Grundverständnis von Technik noch gar nicht durchdrungen wurde oder noch gar nicht verstanden wurde, begriffen wurde. Unser Publikum war jetzt bunt gemischt, weil wir mit einer Learning-Geschichte angefangen haben, wir haben eine Fortbildung digitalisiert. Und dann kamen Fragen wie zum Beispiel, was ist ein Browser? Oder wie mache ich Copy and Paste? Und dann ist ja ganz klar, dass man die Leute an den Leuten irgendwie vorbeiredet, vorbeispricht, wenn das Grundverständnis nicht da ist. Ja, und deshalb die Idee, wirklich bei den Azubis anzufangen und da schon die Pflegeausbildung zu digitalisieren in einem Tool. Also im Prinzip ist es simpel, es geht um Kommunikation und Austausch, aber auch um die Übersicht, was passiert jetzt eigentlich, weil die Ausbildung ist sehr komplex. Es geht darum, die Azubis vorzubereiten auf ihre Praxiseinrichtungen, aber ebenso die Praxisanleiter, weil die sind auch, also Praxisanleiter sind die Pflegeausbilder auf Stationen, die sind auch ziemlich nicht überfordert, aber haben auch Ängste, was die neue Ausbildung angeht, weil sie plötzlich Auszubildende bekommen aus dem Klinikbereich, die sie vorher nicht hatten. Da geht es einfach um eine Vorbereitung, dass jeder weiß, auf welchem Stand man ist, dass man weiß, wann die Praxiseinsätze anfangen, wer genau kommt zu mir auf der Station, mit welchen Kompetenzen, wie bewerte ich jetzt diesen Azubi, also auch eine Unterstützung in der Kompetenzbewertung, aber vor allem die Kommunikation, also den Austausch, weil der findet nach wie vor analog statt und da gehen sehr viele Informationen verloren.
Also ihr löst quasi das Problem der Kommunikation zwischen der Klinik bzw. der Station und den Azubis letztendlich, kann man das so sagen?
Zwischen allen Teilnehmern, weil in der Ausbildung sind ein paar mehr beteiligt. Also nicht nur die Azubis und die Station, wie du berichtet hast, sind ja sehr viele geworden, weil der Azubi ja eine generalistische Ausbildung durchführen soll oder haben soll am Ende. Und das bedeutet, dass er viel mehr Praxiseinrichtungen besucht. Also es konzentriert sich jetzt auf viel mehrere Einsatzorte, das spricht auch viel mehr Menschen. Ja, und letztendlich die Schule und die Dozenten, die Lehrer, die sind ja auch daran beteiligt.
Okay. Wie schaut euer Businessmodell dahinter aus? Also wer zahlt für die Anwendung? Sind es die Schulen? Sind es die Krankenhäuser?
Also das sind ganz klar die Einrichtungen und die Schulen. Den Azubi haben wir jetzt noch rausgenommen. Aber ja, so starten wir und wie sich das dann entwickelt, darf der Azubi auch noch mit reinnehmen, wissen wir aktuell nicht. Aber es ist noch nicht geplant.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor, ich studiere und wir haben so ein Portal eben, wo alle unsere Vorlesungsdokumente hochgeladen werden, wo ich auch mit meinem Dozenten kommunizieren kann. Dann gibt es auch so ein Alumni-Netzwerk, wo Erfahrungen geteilt werden. Kann man sich das so ungefähr so vorstellen, so als Vergleich?
Ja, nur vereinfacht. Also im Prinzip nochmal einfacher als Slack, weil es nicht so viele Channel gibt. Plus, dass man ein paar mehr Funktionen hat als jetzt die du angesprochen hast. Mhm. Also ich kenne selber, wir hatten so viele Tools und so viele Programme. Elias, da haben wir diese Dokumente hochgeladen und runtergeladen. Dann gab es noch ein anderes Portal. Da konnte man die Noten einsehen und Immatrikulationsbescheinigung runterladen. Dann gab es noch mal ein anderes. Also das versuchen wir zu vermeiden. Und in der Pflege gibt es ja auch gar nichts in dieser Richtung. Also wirklich nicht. Da wird noch oldschool das Berichtsheft analog geschrieben mit Stift und Papier. Also solche Sachen kann man dann auch digitalisieren.
Okay. Und wie ist so die Akzeptanz am Markt? Sind die Kliniken und Schulen überzeugt von eurer Idee?
Das wissen wir noch nicht, weil wir ja noch pilotieren müssen. Corona kam uns leider dazwischen. Die Gespräche, die wir vor Corona hatten und die Kontakte, die wir aufgebaut haben, die wurden dann erstmal eingestellt, was schlecht war für uns, weil wir so quasi die Gefahr haben, dass wir daran vorbei programmieren. Was dann uns quasi gerettet hat, in Anführungszeichen, war dann, dass plötzlich ein anderes Tool gesucht wurde. Und zwar, wie die Schulen ihre Fortbildung trotzdem aufrechterhalten. Und davon habe ich gesprochen vorhin. Also haben wir quasi so einen kleinen Schlenker gemacht und sind auf Inhalte gegangen. Mein Herz hat noch nicht für Inhalte geschlagen, weil das so ein Fass ohne Boden ist. Klar kann man dann perspektivisch auf so eine Software auch Inhalte einspeisen, Learning-Inhalte. Ja, und dann kam es halt trotzdem dazu. Wir haben dann die Chance ergriffen oder mussten sie auch irgendwie ergreifen, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ja, und dann haben wir erstmal das gemacht und da war die Akzeptanz super gut, obwohl der Start richtig holprig war. Also wir hatten dann die Schulung 3 Tage durchgeführt, das kann ich vielleicht ein bisschen erzählen. Und wir hatten am Anfang recht viel, also nicht Kritik, sondern man war überfordert, schlicht und weg, weil man nicht in die Plattform hineingefunden hat, obwohl es eine ganz normale Anmeldegeschichte ist, wie auf Social-Media-Seiten oder Slack. Also es ging nur darum, die Zugangsdaten einzugeben und da sind schon sehr viele gescheitert, was mich persönlich schockiert hat, weil ich dachte nicht, dass wir so viele Schritte zurückgehen müssen. Ja, also das kann ich weitergeben, dass meine Erfahrung da in in dieser Hinsicht total, ja, also ich war geschockt. Ich wusste nicht, dass wir so weit zurückrudern müssen. Also ich dachte, also Memo an mich, Silke, du musst 3 Schritte zurück, bevor wir hier über AI und Chatbots und Robotics reden können, weil da sprechen wir die Zielgruppe einfach nicht an. Wir reden an ihnen vorbei und da muss noch ein bisschen Arbeit geleistet werden. Bei den Azubis selbst mache ich mir jetzt keine Sorgen. Also ich denke, das wird ganz gut angenommen. Wir hatten jetzt bisher nur Gespräche, aber noch keinen Test mit der Plattform.
Okay. Habt ihr schon eine Lösung dafür, wie ihr möglichst viele technikaffin machen wollt in der Branche?
Ja, das ist so eine Aufgabe, an der wir gerade stehen, weil eigentlich ist ja unser Fokus die Pflege-Azubis. Und wir gehen davon aus, dass die schon mit Technik aufgewachsen sind und dass da so viel Nachholbedarf nicht besteht. Das ist eher die Zielgruppe, die Ü50-Jährigen, die man dann wahrscheinlich im ersten Schritt ausklammern müsste. Weil man kann nicht ein Produkt kreieren oder auf den Markt werfen, das einfach für alle oder alle anspricht. Also man muss dann schon die Zielgruppe gut definieren. Nur jetzt kommt der Haken. Die 50-Jährigen ist die Zielgruppe, die die größte ist am Markt, am Pflegemarkt. Ja, klar macht man sich darüber Gedanken, aber zu einer Lösung tatsächlich sind wir noch nicht gekommen. Also ich habe mit jemandem, mit einem Techie diskutiert, was es für Möglichkeiten gibt, aber so richtig einig sind wir uns nicht geworden, weil es ist doch schon, ja, wo fängt man da an? Was erklärt man? Erklärt man, wo ich den PC anmache oder wie würdest du anfangen? Also es ist wirklich schon allein den Content, wie vermittelt man dann? Was vermittelt man?
Ja, ich glaube, da gilt die Devise testen, 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 oder? Und dann wahrscheinlich auch in Testlabs gehen und versuchen, mit möglichst vielen Usern einfach das Szenario durchspielen. Genau. Mich würde auch noch interessieren, wie schaut euer Team aus? Bist du allein? Hast du einen Geschäftspartner? Habt ihr Techies bei euch im Team? Wie programmiert ihr eure Anwendung?
Also im Team sind wir zu dritt. 2 Gründer, ich und mein Geschäftspartner Marcel, mit dem ich gerade hier über Teams eingeloggt bin. Wir haben noch einen Mitarbeiter. Eine weitere kommt in 3 Wochen dazu. Und Tech ist ja so eine total wichtige Sache. Die ist ausgelagert. Die ist komplett ausgelagert. Da hatten wir aber Glück, weil Marcels Bruder hat sein eigenes Tech-Unternehmen und da können wir auf die Ressourcen zurückgreifen. Und die haben auch maßgeblich bei der Programmierung unterstützt. Also im Prinzip fußt alles auf deren Know-how, was Technik angeht. Da sind wir total glücklich, dass wir so den Spagat geschafft haben. Weil wenn eins rar am Markt ist, dann sind es nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Techies.
Ich würde gerne nochmal so in den allgemeineren Blick gehen, weil du wahrscheinlich einen sehr guten Überblick hast über die Branche. Wie kommt es eigentlich, dass Pflege oder ja, ich sag mal Pflege im Allgemeinen, warum dieser Bereich so unterrepräsentiert ist, wenn es um Innovationen, wenn es um Startups geht? Warum wird da so wenig gemacht? Würdest du das von der Zielgruppe abhängig machen, weil die Akzeptanz da vielleicht nicht so gut ist? Oder wie siehst du das?
Also so wie ich das mitbekommen habe, weil ich sehr offen auch in sozialen Medien dann kommuniziere und gutes Feedback bekomme, liegt es daran, dass die Pflegekräfte überfordert sind im Arbeitsalltag. Also die Anforderungen steigen von Jahr zu Jahr, die Arbeitslast steigt von Jahr zu Jahr und dann bleibt einfach keine Zeit. Also man fühlt sich dann auch direkt angegriffen. Ich habe dann die Rückmeldung bekommen, gehen Sie doch hier eine Doppelschicht arbeiten noch am besten, weil jemand ausgefallen ist. Und nach so einem harten Arbeitstag, der in die Knochen geht, setzen Sie sich dann abends nochmal hin, klappen den PC auf und machen einen Online-Kurs. Wie wäre es damit? Also so eine Rückmeldung. Und klar, ich kann mich hineinversetzen, weil ich kenne die Arbeit. Ich weiß, wie körperlich anstrengend diese Arbeit ist. Und das war noch vor ein paar Jahren. Und die Situation hat sich ja etwas verschärft auf den Stationen. Also das ist so das erste Problem. Wobei ich denke, da beißt sich die Katze ja in den Schwanz, weil im Prinzip müsste man sich öffnen, um genau solchen Technologien die Möglichkeit zu geben, Arbeitsschritte zu erleichtern im Arbeitsalltag. Ja, und zum anderen werden die Skills einfach nicht beigebracht. Also jetzt hat man mit der Generalistik versucht, neue Themenfelder mit reinzubekommen, dass die Pflege wieder attraktiver wird, dass man Perspektiven hat, dass man, wenn man sich für eine Altenpflegeausbildung entscheidet, jetzt nicht bis zu seinem Lebensende gezwungen ist, dann in einem Altenheim zu arbeiten. Wobei, das war auch schon vorher möglich, dass man dann im Krankenhaus switchen konnte. Dennoch fehlen Module, die einen darauf vorbereiten, wie zum Beispiel Digitalisierung. Also das Know-how, das beigebracht werden sollte, oder auch Management-Skills. Warum nicht? Warum sollte ich nicht wissen, wie man wirtschaftlich arbeitet? Vielleicht hat man dann ein besseres Verständnis dafür. Soft-Skills. Wie kommuniziere ich? Wie gehe ich auch um? Also viele Sachen fehlen einfach, die man komplementär mit einfügen sollte. Und wenn man sich umschaut, ist ja eigentlich überall in den Nachbarländern die Pflege akademisiert. Und das ist auch ein großer Punkt. Man lernt ja auch ganz anders. Man lernt mit wissenschaftlich zu arbeiten. Das lernt man in der Ausbildung gar nicht. Deshalb ist oftmals auch der Wissensstand nicht up to date. Und da muss auch eine Veränderung hin. Oder auch das berufspolitische Verständnis, das ist auch nicht vorhanden. Im Prinzip sind die Pflegekräfte so mächtig, die könnten sich zusammentun und auf die Straße gehen und alles einfordern. Weil sie haben ja eine Machtposition. Also nicht nur, dass sie knapp sind am Markt, sondern auch, es sind viele. Wir haben 1,6 Millionen Pflegekräfte. Wenn die sich zusammenschließen würden, dann, ich glaube, das würde nicht lange dauern, bis man dann Tariflöhne durchsetzen könnte und dergleichen. Aber es gibt keine Kammer. Es gibt nicht wirklich gut organisierte Berufsverbände. Also es gibt nichts in der Art. Die Pflegekräfte, die Kammern, es gibt drei Kammern in Pflegekammern in Deutschland, und gegen die drei wehrt man sich sogar und stemmt sich auf und versteht nicht, warum man Mitgliedsbeiträge zahlen muss. Also okay. Ja, wenn man da ein bisschen mehr Aufklärung machen oder tätigen würde, auch von Seiten der Kammern, ich habe mir alle Seiten der Kammern angeschaut und nicht mal für mich ist verständlich, was die eigentlich letztendlich bringen für die Pflegekraft. Also da muss so viel noch gearbeitet werden, um alle in ein Boot zu holen. Da könnte man sich vielleicht auch ein bisschen an die Ärztekammer orientieren. Mhm. Und da geht es ja schon los. Hätten wir eine Pflegekammer, die ihren Pflichten nachkommt, hätten wir auch ein Register endlich mal. Wir haben ja in Deutschland keine Register. Wir wissen gar nicht genau, wie viele Pflegekräfte wir haben. In UK beispielsweise gibt es ein Register. Da müssen, wie die Ärztekammer, die sorgt dafür, dass die Pflegekräfte registriert sind. Und sie müssen Fortbildungen sammeln, also Fortbildungspunkte. Ansonsten dürfen sie ihren Beruf nicht mehr weiter fortführen. Oder auch bei Vergehen, wenn sie Medikamente falsch verabreicht haben oder so Sonstiges. Gibt es quasi eine Strafe? Oder man wird abgestraft. Ja, man wird abgestraft. Das gibt es hier in Deutschland auch nicht. Also es sind viele, viele Baustellen. Ich glaube, wenn man an diesen ganzen kleinen Baustellen arbeiten würde, würde man es auch schaffen, die Pflege aufzuwerten. Und das ist nicht nur das Gehalt. Das sind die ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe.
Ja, ich glaube, du sprichst da ganz wichtige Punkte an. Ich habe einen Freund, der schiebt teilweise 12 Tagesschichten, hat dann Mittwoch, Donnerstag frei und dann kommen wieder die nächste Woche Arbeit, und natürlich, wenn man das so erzählt, dann im Freundeskreis, ist es natürlich auch nicht attraktiv, dann den Beruf des Pflegers zu erlernen. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen einfach Reputation, wo nicht so gut ist einfach, aber schade, ja. Weil es einfach so wichtig ist. Du sprichst es an.
Ja, aber wie gesagt, da müssen wir an die Pflegekräfte appellieren, und ich weiß, da wird wieder kommen, ja, arbeite du 12 Tage am Stück und geh dann auf die Straße. Es ist nicht immer so einfach. Man kann sich hier nicht immer so einfach rausreden. Weil was ich auch bemerke, man meckert viel, aber wenn man die Chance hat, was zu ändern, dann macht man es nicht. Warum verbündet man sich nicht? Warum geht man nicht proaktiv auf die Kammer zu? Warum setzt man sich nicht dafür ein? Das sind halt so Fragen. Aber wie gesagt, da geht es los beim Wissen. Da muss einfach Wissen vermittelt werden. Warum ist es wichtig? So, und das ist unsere Aufgabe. Und deshalb brennt mein Herz so für die Ausbildung und dieses Tool, weil ich da die Möglichkeit sehe, direkt in der Ausbildung schon ja, ansetzen zu können.
Ich muss auch sagen, ich bin auch sehr begeistert von der Idee und so mein erster Gedanke war auch so, perfektes wirkt dem Pflegenotstand entgegen und der demografische Wandel spielt da auch gleich noch gleichzeitig mit in die Karten. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Und wenn ich mir jetzt anhöre, was du so erzählt hast, sieht das echt so aus, als müsste sich da noch viel tun. Ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, dass vielleicht durch Corona der Pflegeberuf ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch, dass die Leute draußen auch sehen, was Pfleger und Pflegerinnen für einen heftigen Alltag haben und was die leisten. Aber bisher merke ich davon jetzt tatsächlich noch nicht so viel, dass sich da wirklich nachhaltig was getan hat.
Ja, es ist tatsächlich so. Also man hatte die Hoffnung, dass Corona die Missstände aufdeckt, hat sie ja auch, und dass sie aber weiter präsent bleiben. Aber es gibt dann immer wieder andere Themen, die dann sowas dann direkt in den Hintergrund schieben. Aber auch da sind wir ja die Pflegekräfte verantwortlich, das präsent zu halten. Ja, wenn ich die Lösung hätte, ich würde es sofort durchsetzen, aber es sind leider diese ganzen kleinen Baustellen, woran wir arbeiten müssen.
Ja. Gibt es neben euch noch andere Startups, die dafür kämpfen, die Pflege zu digitalisieren, die Pflegeerleichterungen für die Pfleger zu erschaffen?
Also es gibt einige Pflege-Startups. Das sind beispielsweise dann Startups, die sich auf die Betroffenen ausrichten, also Gadgets anbieten. Da wird viel mit Sensorik gearbeitet, also um Stürze zu erkennen beispielsweise. Oder es gibt so einen Ball, mit dem man dann, der dann Impulse gibt, Lichtimpulse, Vibrationen, der quasi ja ähnlich wie die Robbe, das fällt mir der Name nicht ein. Kennt ihr die? Paro, die Robbe. Ist ja auch so ein, ist kein Startup, aber ein Projekt, das quasi auch für demenzerkrankte Leute ins Leben gerufen wurde. Die gibt dann Geräusche und quiekt und man kann sie streicheln. Solche Sachen, also zurück zur Sensorik. Es gibt Sensoren für die Einlagen, für ja, die Erwachsenenwindel, die dann erkennt, wie den Feuchtigkeitsgrad erkennt. Sensoren in Stühlen, in Sitzkissen, in Sesseln, die dann komplett alle Vitalwerte aufnehmen, so die Richtung. Dann gibt es aber auch zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Startup, meiner Meinung nach, Recare heißt das, die haben das Entlassmanagement digitalisiert. Das lief früher auch analog, also wenn ein pflegebedürftiger Mensch ins Krankenhaus oder ein noch fitter Senior ins Krankenhaus geliefert wurde. Die meisten kommen leider mit Handicap wieder raus, also mit schon fast pflegebedürftig. Bedarf an Unterstützung ist auf jeden Fall vorhanden und der Sozialdienst in den Krankenhäusern übernimmt dann die Entlassung. Also sie sorgen dafür, dass er gut aufgehoben ist bei der Rückführung ins eigene Zuhause. Und wenn es wirklich gar nicht mehr möglich ist, dann organisieren sie auch den Übergang in ein Altenheim oder betreutes Wohnen oder sonstiges. Und das lief analog. Also der Sozialdienst hat dann jeden Pflegedienst telefonisch abgeklappert. Und man kann sich vorstellen, nicht jeder Pflegedienst ist rangegangen, also ans Telefon gegangen. Und dann gab es, war ein sehr schwieriger Prozess und der Prozess läuft jetzt digital ab. Und meiner Meinung nach ist es wirklich eines der erfolgreichsten Pflegestartups in Deutschland. Ja, dann gibt es immer mal wieder kleine Projekte, so kleine aufstrebende Teams, die tolle Ideen haben, aber die leider dann auch untergehen, weil das Kapital einfach nicht zur Verfügung steht. Das ist die Erfahrung hatte ich ja letztes Jahr auch gemacht mit dem Chatbot. Dann sterben auch viele auf dem Weg, deshalb kann ich jetzt so viel dazu nicht sagen. Also es sind nicht so viele und man hat wirklich Raum, sich da bereit zu machen oder auch eine Nische für sich zu finden, weil, wie gesagt, der Gesundheitsmarkt an sich ist schon wenig digitalisiert und die Pflege schon fast gar nicht.
Okay, also siehst du da auch Raum für Startups, da einfach anzusetzen, um Probleme in der Pflege zu lösen? Oder sagst du, okay, es ist so schwierig, sich da durchzusetzen, da ein Produkt auf den Markt zu bekommen, dass du eher jemanden abraten würdest?
Also in Deutschland ist es schwierig, aber insgesamt. Also das hängt jetzt, glaube ich, klar, die Pflege macht es einem nicht leicht, aber ich glaube, Deutschland ist schon sehr schwierig für Startups. Also man sagt ja auch, if you made it in Germany, you can make it everywhere oder so irgendwie. Also das analog zu dem New York. Ja, also das ist einfach unser Problem, dass wir als Gründer ziemlich viel in Vorlauf gehen müssen, also auch was Kapital angeht, was die Ausdauer angeht. Also man will von den Investoren direkt eine Validierung. In den Staaten hingegen, so wie ich es mitbekommen habe, langt ein Konzept, eine Idee auf Papier und man kriegt schon Funding. Und das ist so der signifikante Unterschied. Viele halten es einfach nicht durch. Und dann gibt es tolle Ideen und dann sterben sie einfach, weil irgendwie muss man sich, also was es auch noch gibt, die Jungs verfolge ich, die wollen komplett die komplette Ausbildung, also alle Ausbildungsinhalte digitalisieren, was nochmal was ganz anderes ist zu dem, was wir eigentlich machen. Die heißen Fligonaut, meine ich. Ich weiß nicht, ob sie sich nochmal umbenannt haben. Und da bin ich auch, also da hoffe ich, dass sie sich irgendwie durchboxen, weil alle arbeiten noch parallel, aber entwickeln gleichzeitig. Und so eine Konstellation ist sehr schwierig, sie lange durchzuhalten. Weil irgendwann muss man sagen, okay, man trifft die Entscheidung, man macht das eine Projekt Vollzeit und kämpft da drum, aber muss sich halt von seinem Beruf trennen. Deshalb sage ich, während des Studiums ist es vielleicht einfacher zu gründen, weil die Fallhöhe nicht so tief ist. Also man fällt ziemlich weich, weil der Lebensstandard noch nicht so gesettelt ist. Mhm. Was hingegen bei so einer Konstellation schwierig ist.
Okay, ja, das macht total Sinn. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr da noch tun wird und hoffe, dass sich was tun wird und dass auch alle Seiten das akzeptieren und lernen, damit umzugehen und auch sehen, den Mehrwert sehen, der geschaffen wird. Wir haben so ein kleines Format noch zum Ende hin von unserer Podcast-Aufnahme. Das heißt, kurze Frage, kurze Antwort. Wir lesen dir einen Teil vor und du reagierst einfach ganz schnell darauf.
Es gibt mir Mühe.
Perfekt. Ich fange mal an. Health and Bits wird in 10 Jahren.
Unser Traum ist, dass jeder, der die Ausbildung macht, Namen kennt.
Okay, deine Top 3 Tipps für junge Entrepreneure im Bereich Health?
Also einfach machen, einfach ausprobieren, nicht lange drüber nachdenken, weil das macht es einfach nur schwer. Der zweite Tipp, vernetzen mit Gründern, die schon erfolgreich oder aufstrebend sind, junge, erfolgreiche Startups. Dritte Tipp, Netzwerken auch über den Bereich hinaus. Also wenn man im Thema Pflege ist, ruhig auch in die Krankenkassenlandschaft reinschauen oder im Krankenhausbereich, also offen bleiben, weil da kommen auch nochmal Ideen.
Ich wünsche mir von Jens Spahn.
Ich wünsche mir von Jens Spahn, dass er nicht nur Prestige-Sachen im Bereich Startups voranbringt, wie zum Beispiel den Healthcare-Hackathon, sondern auch mal durchsetzt. Und zwar mit Fonds, mit Kapital, weil nur so kriegen wir eine Durchdringung oder nur so können wir eine Chance denjenigen ermöglichen, die wirklich hart arbeiten und eine gute Idee haben.
Und letzte Frage, Silke Kopp wird in 10 Jahren?
Silke Kopp wird in 10 Jahren wahrscheinlich noch weitere 5 Startups gegründet haben.
Sehr gut. Du hast vorhin den Bereich Netzwerken schon angesprochen. Hast du irgendwie Tipps für uns und unsere Hörer, für Veranstaltungen, irgendwie coole Bücher, wo du sagst, sie haben dich weitergebracht oder auch Networking-Events? Ja. Genau, teile doch einfach mal dein Wissen mit uns.
Oh, also Netzwerken in der heutigen Zeit ist schwieriger geworden auf den ersten Blick als letztes Jahr. Also ich habe auch erst letztes Jahr so richtig mit dem Netzwerken angefangen. Und für mich waren so die Veranstaltungen im Gesundheitswesen top. Also da empfehle ich jeden. Oder was ich auch gemacht habe, waren Hackathons. Die kann man ja heutzutage auch noch machen. Also Hackathons besuchen und da je nach Themenbereich, es gibt ja so viele, also allein schon im Gesundheitswesen ploppen immer mehr auf. Einfach dort besuchen und da findet man nicht nur die Branchen, also die Experten aus der Branche, sondern auch die Wisshungrigen, die Gründer, die, ja, die was erreichen wollen. So, das wären zwei Anhaltspunkte. Jetzt, da jetzt alles digitalisiert ist, hat man wahrscheinlich sogar noch einen einfacheren Zugang zwischen den Veranstaltungen zu switchen. Nur da bin nicht mal ich so richtig up to date. Ich habe halt das Glück, dass letztes Jahr schon viele Buchungen stattgefunden haben und jetzt kriege ich halt Reminder, wann was stattfindet. Aber sicherlich auch so von den ganz bekannten, also größeren Geschichten, die MIA beispielsweise, die Messe oder Gesundheitswirtschaftskongress findet jetzt auch analog statt. Aber von den ganz großen, die findet man ja schnell im Internet und da kann man sich informieren und recherchieren. Oder direkt die Ansprechperson ausmachen, von der man eine Information will oder Unterstützung braucht und sie einfach auf LinkedIn kontaktieren. Weil das machen wenige. Einfach mal um Hilfe fragen. Das hat auch Steve Jobs schon gesagt. Er damals hat den Hörer in die Hand genommen und hat angerufen und hat nach Hilfe gefragt. Und alle haben geholfen, weil sie so perplex waren, dass da jemand so offen anruft und offen nach Hilfe und Unterstützung fragt. Und die meisten werden nicht Nein sagen, weil sie sich geehrt fühlen, dass man sie gerade um Hilfe bittet. Ja, das sind so drei Tipps zum Netzwerken. Also einfach auch mal LinkedIn benutzen.
Sehr gut. Vielen Dank, Silke. War ein richtig cooler Austausch mit dir. Hat mir sehr gut gefallen.
Danke an euch.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich noch tun wird. Vielen Dank.
Ja, danke euch auch.
Das war der Podcast Überdosis Digital.
Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.